Micro Europa.
Sounds.
Moderne. Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Herzlich willkommen zu Radio Mikroeuropa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle 96.6. Am Mikrofon Ulrich Hägele. Heute mit dem dritten Teil der Serie Hashtag Literatur, Bücher in einer digitalen Welt von Lena Köhler und Marlin Merkle. Die beiden studierten in Tübingen Medienwissenschaft im Master. Das vierteilige Hörfunkfeature war das Werkstück zu ihrer Masterarbeit. Anlässlich der Frankfurter Buchmesse beschäftigt sich der dritte Teil heute mit dem Buchmarkt, genauer mit Verlag und Einzelhandel. Hierbei kommt unter anderem auch Heinrich Riedmüller zu Wort. Er ist Mitinhaber der Osianderschen Buchhandlung in Tübingen und ehemaliger Vorsteher des Börsenvereins des deutschen Buchhandels. Ihr hört nun den dritten Teil des Hörfunkfeatures Hashtag Literatur, Bücher in einer digitalen Welt von Lena Köhler und Marlin Merkle.
Und der Buchhandel, und da zählt eben auch vor allem Osiander und Thalia dazu, die haben sich kräftig gewehrt und wir sind sehr innovativ.
Manchmal ist es so, dass sie vor lauter Struggling for Life nicht dazukommen. Ja, also man ist im Grunde immer mit dem Alltagsgeschäft zugange und nimmt sich im Grunde nicht die Zeit zu sagen, eigentlich sollte ich mal eine Woche lang mich nicht mit dem Alltagsgeschäft beschäftigen, sondern darüber nachdenken, wo ich in 3 Jahren oder in 5 Jahren stehe.
Und das, was bei den Verlagen halt stattfindet, ist wirklich keine nennenswerte Innovation. Es ist jedes Jahr das Gleiche. Es werden Autoren gesucht, es werden daraus gedruckte und digitale Bücher gemacht.
Die Geschwindigkeit und die starren Prozesse sehe ich schon als Herausforderung. Wenn man so sich Verlagsprogramme anguckt, dann ist es immer noch so, dass überwiegend Männer verlegt werden.
Und die Kulturkreise, die wir in Deutschland hier haben, sind zu wenig im deutschsprachigen Buchmarkt abgebildet.
Ich wünsche mir mehr kreative Köpfe. Und diese kreativen Köpfe, die wirklich komplett anders denken, die finde ich in Verlagen nicht.
Hashtag Literatur. Bücher in einer digitalen Welt. Ein Hörfunkfeature von Lena Köhler
und Marlin Merkle. Wir berichten über die aktuelle Lage im Buchmarkt, über Trends wie Bookstagram oder BookTok und mögliche Entwicklungen in der Zukunft. Ihr seid BuchliebhaberInnen, GelegenheitsleserInnen oder sogar selbst in der Buchbranche tätig? Dann seid ihr hier genau richtig. Wir geben euch Einblicke in aktuelle und mögliche Entwicklungen, wollen Probleme aufzeigen und erkunden, wo Handlungsbedarf besteht.
Wir sind Lena und Marlin. Kennengelernt haben wir uns an der Uni Tübingen. Dort studieren wir Medienwissenschaft. In unserer Stammkneipe beschlossen wir bei einem Glas Wein, gemeinsam ein Feature über Bücher zu produzieren. Warum? Weil wir Bücher lieben und leidenschaftliche Leserinnen sind. Wir wollen genauer hinschauen. Wie existieren Bücher in unserer modernen und zunehmend digitalen Welt? Wir merken schnell, nicht nur die Digitalisierung, auch der Klimawandel, Corona und der Krieg beeinflussen die Buchbranche. TikTok, Instagram, Wattpad und Self-Publishing. Es hat sich viel verändert und wird es auch in Zukunft noch. Was für Auswirkungen haben all diese Veränderungen, die Krisen und der Wandel? Genau diese Fragen versuchen wir in den 4 Folgen zu beantworten. Wir gehen los und sprechen mit verschiedenen ExpertInnen aus der Buchbranche. Es ist viel los und in der letzten Folge haben wir uns gefragt, wie geht es BuchhändlerInnen und Verlagen? Welche Rolle nimmt der Onlinehandel in der Bücherwelt ein und welchen Einfluss hat Amazon auf diese Strukturen? Wenn euch das interessiert und ihr neu eingestiegen seid, dann hört doch gern mal in unsere vorigen Folgen rein. Die kleinen Buchhandlungen haben es nicht leicht. Sie müssen sich vieles einfallen lassen, um diesem Druck standzuhalten. Heute fragen wir unsere ExpertInnen, welche Innovationen und welche Schritte notwendig sind, damit Buchhandlungen sich gegen Riesenkonzerne wehren können.
Wie wir in der 2. Folge gehört haben, ist Amazon in den vergangenen Jahrzehnten vom amerikanischen Online-Buchhändler zum Marktbeherrscher der deutschen Buchbranche geworden. Wie aber hat Amazon das geschafft? Das fragen wir Professor Thomas Breyer-Mailänder, der Verlags- und Wirtschaftsexperte lehrt Medienmanagement an der Hochschule Offenburg und sagt uns, was Amazons Erfolg begünstigt hat.
Man muss ja sehen, wie ist Amazon im Grunde, hatten die überhaupt die Möglichkeit, in so eine Lücke reinzugehen. Das heißt, die in einem Markt vertretenen traditionellen Unternehmen, die sich eben gerade wie jetzt Amazon über ganz viele Wertschöpfungsstufen abgesichert haben, richten sich dort irgendwann gemütlich ein und versuchen, das wie so eine Burg auszubauen und abzusichern. Das ist egal, ob man Musikindustrie nimmt oder Buchbranche, überall konnte man das beobachten, um dann entsprechend den nächsten Innovationsschritt zu verpassen und aus dem Markt zu kippen.
Wenn man es sich zu gemütlich macht, dann kann man schnell überholt werden. Ein Vorteil hat der restliche Buchmarkt gegenüber Amazon. Das Buch ist nicht das Hauptaugenmerk des Online-Giganten. Der Wirtschaftsexperte sagt uns, wenn sich die Branche mit ihrer Leidenschaft fürs Buch an Innovation heranwage, gäbe es eine Chance, dass sich die Marktmacht wieder ausbalancieren könne. Dadurch entsteht im Buchmarkt ein Innovationsdruck, der besonders auf den Schultern der Buchhändlerinnen und Buchhändler lastet. Trotzdem wird sich die Branche mehr gegen Amazon durchsetzen müssen. Unabhängige Buchhandlungen mit ganz eigenem Charme und große Handelsketten. Wir treffen Heinrich Riedmüller, Mitinhaber der bekannten Buchhandelskette Osiander und ehemaliger Vorsteher des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. Wir fragen ihn, wie schaffen die Buchhandlungen das?
Also wenn Sie überlegen, dass beinahe jede Buchhandlung einen eigenen Online-Shop hat und jede noch so kleine Buchhandlung auf ein Bücherlager der sogenannten Barsortimente, das sind so die Hintergrundlager, von beinahe 1 Million zurückgreifen kann, diese Bücher innerhalb von 1-2 Tagen auch liefern kann, zeigt, dass das der Buchhandel insgesamt gut aufgestellt ist. Da hat uns Amazon ein Stück weit vor sich hergetrieben und der Buchhandel, und da zählt eben auch vor allem Osiander und Thalia dazu, die haben sich kräftig gewehrt und wir sind sehr innovativ.
Amazon treibt also die großen Buchhandlungen buchstäblich vor sich her. Sie können da noch mithalten. Die Kleinen hingegen tun sich damit halt schwer. Professor Breyer-Mailänder.
Manchmal ist es so, dass sie vor lauter Struggling for Life nicht dazukommen. Ja, also man ist im Grunde immer mit dem Alltagsgeschäft zugange und nimmt sich im Grunde nicht die Zeit zu sagen, eigentlich sollte ich mal eine Woche lang mich nicht mit dem Alltagsgeschäft beschäftigen, sondern darüber nachdenken, wo ich in 3 Jahren oder in 5 Jahren stehe.
Das klingt, als wäre das für viele eine echte Herausforderung. Evelyn Unterfrauner betont, dass viele kleine Buchhandlungen allein davon profitieren können, wenn sie ihren lokalen Vorteil ausnutzen. Sie ist Social Media und Verlagsexpertin und Gründerin der Marketingagentur Nonstop Creating. Wir treffen uns mit der jungen Unternehmerin zum Zoom-Gespräch.
Ja, wenn Sie bereit sind, eben auch neue Konzepte anzudenken, um die Ecke zu denken und vor allem eben Erlebnisse bieten. Mit Erlebnissen kann man meiner Meinung nach wirklich punkten und Momente schaffen, die keine Online-Experience hinkriegt. Man muss die Buchhandlung vielleicht zu einem Erlebnisort machen, mit herausragender Beratung irgendwo punkten. Auch dieser persönliche Kontakt, da ist natürlich was Schönes, das kann mir Amazon nicht geben. Und diese Soft Skills, wenn man sich darauf fokussiert und versucht auch zu überlegen, wie kann ich in dem Bereich eben auch meinen Kundinnen was bieten, was Amazon eben nicht kann, dann sehe ich da auf jeden Fall weiterhin viel Potenzial, weil am Ende des Tages sind wir Menschen immer noch soziale Wesen und mögen auch diesen Austausch und schätzen gute Beratung und das gibt es eben in einer Buchhandlung, aber nicht auf Amazon.
Auch Uwe Kalkowski, ehemaliger Buchhändler und nun Produktmanager beim Eichborn Verlag in Köln, spricht dieses soziale Bedürfnis der KundInnen an, das Buchhandlungen durch verschiedene Aktionen und Konzepte bedienen können.
Eine Buchhandlung ist halt, ich gehe rein und bin mitten in der Literatur, in der Kultur auch. Ne? Und da treffe ich gleichgesinnte Menschen, die sich auch für Bücher interessieren. Eine Buchhandlung veranstaltet Lesungen, eine Buchhandlung veranstaltet Lesekreise zum Beispiel. Das ist schon mehr als einfach nur eine Ware zu verkaufen.
Heinrich Riedmüller sagt uns, wie solche Events bei Osiander aussehen.
Was man schon sagen kann, wir versuchen ja unsere Buchhandlungen zu öffnen. Also wir machen beispielsweise immer so eine Aktion auch Lesen und Genießen. Also da können dann Kunden kommen und sagen, ich will heute Abend von 8 bis 10 mal einfach in ihrer Buchhandlung sein. Da gibt es ein Gläschen Wein, die zahlen mittlerweile sogar Eintritt dafür und dann stöbern die in der Buchhandlung und kaufen vielleicht sogar noch. Und so gibt es auch Buchhandlungen, die andere Angebote auch anbieten. Also wir machen das nicht, aber es gibt sicherlich die eine oder andere Buchhandlung, die beispielsweise auch mal ihre Räumlichkeiten öffnet für eine Yoga-Gruppe, die dann da ihre Übungen machen können. Also einfach ist das halt der Versuch, eine Buchhandlung zu popularisieren und da eben auch die Schwellenangst auch ziemlich niedrig zu halten.
Die Pandemie hat einen unerwarteten Beitrag geleistet. Für die BuchhändlerInnen wird es ungemütlich. Sie müssen sich Neues einfallen lassen, denn Corona drängt zur Innovation. Kleine Buchhandlungen schließen monatelang und sind auf neue Wege angewiesen, ihre KundInnen zu erreichen. Für viele der erste Berührungspunkt mit Bestellungen. Und plötzlich liefert auch die Buchhandlung von nebenan. Zwar ist gerade dieser real existierende Ort Buchhandlung so schützenswert, aber es wirkt, als wäre vor allem das zusätzliche Online-Angebot der Läden eine erfolgreiche Strategie gegen Amazon. Im Pandemiejahr 2020 ist der Zuwachs des Umsatzes der buchhändlerischen Online-Shops sogar beinahe viermal so hoch wie der von Amazon. Anke Blashofer ist Buchhändlerin im kleinen Buchcafé Vividus in Tübingen. Sie berichtet, dass sie während Corona Glück im Unglück hatten.
Meine Kollegin und ich sind nachmittags mit dem Fahrrad durch die Gegend gefahren, haben die Bücher ausgeliefert, die per Telefon oder per E-Mail bestellt wurden. Und da waren wir halt im ersten Lockdown schneller als Amazon. Also Amazon hatte sich dann ja auch ein bisschen auf Hygieneartikel verlegt. Und wenn man dann ein Buch bestellen wollte, stand da mindestens 5 bis 10 Tage Lieferzeit. Und das ist natürlich, wenn ein Buchhandel über den Großhändler am nächsten Morgen die Bücher bekommt und dann auch noch gleich ausliefert, war das ein Plus und diese Kunden sind dann auch geblieben.
Die Buchhandlungen stehen einer Marktmacht gegenüber, die größer ist als jeder einzelne von ihnen. Da ist es eigentlich keine Überraschung, dass sie sich im Überlebenskampf gegen Amazon zusammentun. Mit einem Produkt haben deutsche Buchhandelsketten besonders unter Beweis gestellt, dass sie mitziehen wollen und auch können.
Wir haben ja auch ein eigenes Lesegerät, also der Kindle war ja so früher das einzige Lesegerät. Es gibt seit 10 Jahren den Tolino, auch da sind wir schon vor unserer Kooperation im Tolino-Projekt mit drin gewesen, mit Hugen Dubelmeier, Schö und Thalia, das sind wir also auch Gesellschafter. Und dieses Gerät ist genauso erfolgreich wie der Kindle und hat den großen Vorteil, wenn Sie ein Tolino haben, können Sie bei jeder Buchhandlung digital einkaufen. Wenn Sie ein Kindle haben, können Sie nur bei Amazon einkaufen. Da sind Sie immer verheiratet mit Amazon. Also diese Kooperation hat uns extrem viel gebracht, vor allem im Online- und digitalen Bereich.
Seit 2013 verkauft die sogenannte Tolino-Allianz das gleichnamige E-Reader-System, um damit gegen den Kindle vorzugehen. Im Jahr 2019 gibt es einen dramatischen Angriff auf Osiander. Das Traditionsunternehmen wird Opfer eines Hackerangriffs. Die gesamte Kommunikation von Osiander ist für 4 Wochen lahmgelegt. Nichts geht mehr. Keine Kassen, keine Bestellungen und auch keine Abrechnung. Mit diesem Ereignis sei dem Unternehmen erst so richtig bewusst geworden, wie schlecht es im IT-Bereich aufgestellt war, sagt uns Heinrich Riedmüller. Die Lösung? Eine Kooperation im Bereich der IT und der Vertriebsplattform mit dem Buchhandelsunternehmen Thalia.
Thalia hat 100 Leute in der IT und die sind extrem innovativ. Also wir haben jetzt eine Osiander-App, wo man ganz toll einkaufen kann. Wir haben total innovative Modelle. Wir haben beispielsweise Lieblingsbuchhändler bei uns in den Buchhandlungen. Denen können Sie auch digital folgen. Wenn Sie da den QR-Code einscannen, können Sie von Ihrem Lieblingsbuchhändler sich immer die Empfehlungen geben lassen, dass Sie es automatisch geschickt bekommen. Bei uns kann man mittlerweile Scan and Go machen. Sie können, wenn Sie heute bei uns ein Buch bestellen, dann kriegen Sie, und das ist in Tübingen am Lager und Sie wollen es abholen, dann kriegen Sie auch in automatischen Prozessen, ohne dass da noch jemand dran geht, die Mitteilung, dass das, wann das Buch da ist. Also kann gut sein, wenn es in Tübingen am Lager ist, kriegen Sie in einer halben Stunde oder Stunde die Meldung, im Abholfach unter der Nummer abzuholen.
Es gibt andere Fälle, in denen es um mehr als die IT und die Vertriebsplattform geht, wie beim Traditionsgeschäft Witwer in Stuttgart. Der Zusammenschluss findet in allen Bereichen statt. So lautet der Name nun auch Witwer Thalia. Und auch das Thalia-Logo prangt jetzt groß über dem Eingangsbereich der Buchhandlung an der Königsstraße. Thalia macht einen Umsatz von rund 1,2 Milliarden Euro pro Jahr, gefolgt von Hugendubel mit etwa 290 Millionen. Die beiden großen Filialisten haben die Mittel, um es mit Amazon aufzunehmen. Dabei nehmen sie kleine Buchhandlungen unter ihre Fittiche, indem sie Allianzen mit ihnen gründen. Dieter Sürig von der Süddeutschen Zeitung kritisiert in einem Kommentar von 2021, dass neben Hugendubel besonders Thalia dadurch selbst zu mächtig werde. Damit würde das Unternehmen andere von sich abhängig machen.
Bundesweit gibt es noch 5000 Buchhandlungen, doch die Verdichtung scheint sich immer mehr zu beschleunigen. Man mag die Lesekampagnen von Thalia begrüßen, Bei den Übernahmen geht es aber wohl kaum darum, regionale Lesekultur zu fördern. Es geht hier vielmehr um knallharte Expansionspolitik, auch wenn dies nicht immer so offensichtlich ist. Allen voran ist da die neue Vertriebsplattform zu nennen, über die möglichst viele unabhängige Buchhändler an das Thalia-Reich andocken sollen. Wenn es um einen solchen Schulterschluss geht, bemüht Thalia gerne das Narrativ, ein deutsches Gegengewicht zu Amazon bilden zu wollen, dem mächtigen Internetkonzern aus Amerika. So wie es seit 2013 mit einer anderen Thalia-Idee auch gelungen ist. Dem E-Book-Lesegerät der deutschen Buchhändler, dem Tolino. Aus dem Tolino-Programm können Händler schnell aussteigen. Aber den Vertrieb mit Einkauf, Internetshop und IT wieder komplett umzubauen, wenn jemand mit den gebührenpflichtigen Thalia-Konditionen nicht mehr einverstanden ist, das ist nicht ganz so trivial. Thalia bietet den Konkurrenten, und nichts anderes sind die anderen Buchhändler für den Konzern, nicht mehr nur Vitamintabletten im Kampf gegen Amazon an. Das sind vielmehr Operationen am offenen Herzen.
Ein Fall fürs Kartellamt, findet Dieter Sürig. Denn Thalias Einfluss erhöhe nicht nur den Druck auf kleine Buchhandlungen, sondern auch den auf Verlage. Thalia würde nämlich hohe Rabatte bei den Verlagen einfordern. Für die Verlage ist es beinahe unmöglich, das abzulehnen, da Thalia ein immer wichtigerer Vertriebsweg für sie wird. Das erinnert uns doch sehr an Amazon. Wir kontaktieren Thalias Pressestelle mehrmals, aber erhalten leider keine Rückmeldung.
Laut Expertinnen wird der Druck auf kleine und mittelgroße Buchhandlungen erhöht. Grund dafür die vielen großen Buchhandelsketten und der wachsende Onlinehandel. Dabei trifft es vor allem die mittelgroßen Geschäfte. Sie sind zu klein, um gegen die Großen anzukommen und zu groß, um mit KundInnennähe zu punkten. Die meisten Expertinnen sehen in Zukunft keinen Platz mehr für mittelgroße Buchhandlungen. Ihre Prognose? Große Buchhandelsketten mit ähnlichem Sortiment und Mainstream-Literatur und kleine Buchläden mit Vielfalt und Special-Interest-Themen. Die kleinen Buchhandlungen bieten eben oft genau das, was viele am Bummeln in der Buchhandlung am meisten schätzen. Ein von den Mitarbeitenden eigenhändig zusammengestelltes und durchdachtes Sortiment. So auch beim Buchcafé Vividus in Tübingen.
Die Hauptaufgabe eigentlich von uns, also unserem Team und unserem Chef, und das machen wir alle vier, also gleichberechtigt, ist eigentlich in den Sparten eben auszuwählen. Weil wir können ja nicht alles wie große Buchhandlungen anbieten, sondern wir müssen auswählen und dann schauen, dass unser Zielpublikum immer wieder sagt, wenn es reinkommt und auch Kaffee trinkt, schon wieder was Neues. Wir haben hier so ganz kleine Stapel immer nur, weil wir finden, dass Bücher an sich per se wertvoll sind und nicht so wie ein super Angebot im Mediamarkt aufgestapelt werden sollte. Also ja, uns ist das Buch halt an sich wertvoll.
Kleine Buchhandlungen können, indem sie insbesondere auch junge Menschen ansprechen, dafür sorgen, dass sie nicht ungewollt zu Nischenläden verkommen. Darüber reden wir mit Evelyn Unterfrauner. Schon in Folge 1 haben wir uns mit BookTube, BookTok und Co. und deren großen Einfluss auf die Branche beschäftigt. Kein Wunder also, dass die Kanäle auch für Buchhandlungen ein wichtiges Instrument sind.
Es hat schon ganz schön viel durchgewirbelt in den letzten Jahren. Aber die Essenz ist nach wie vor die, sich einfach nach der Zielgruppe auszurichten. Wenn ich heute auf BookTok ein Buch sehe und ich gehe heute Abend in die Buchhandlung und hätte das gerne, dann sollte das da halt auch liegen. Und dann erwarte ich mir, dass die Buchhandlung auch so ein bisschen diese Trends mitbeobachtet und antizipiert, was die Buchbestellung anbelangt. Weil das ist halt der Punkt, wo man noch punkten kann. Denn ansonsten bin ich leider halt wirklich bequem und bestelle mir das Buch online, wenn ich in der Buchhandlung warten muss. Weil dem Mensch gefällt alles, was seine Bequemlichkeit unterstützt. So sind wir leider gestrickt. Und da zahlt halt Amazon auch noch mit drauf ein, warum viele dort auch gerne einkaufen.
Entscheidend für Buchhandlungen sei, dass sie Trends beobachten. Viele Buchhandlungen haben dieses Potenzial schon erkannt. So haben zum Beispiel Thalia, Hugendubel und Osiander eigene Kanäle in den sozialen Netzwerken. Damit erreichen sie auf TikTok vor allem ihre junge Zielgruppe mit kurzen, aber persönlichen Clips. Thalia pflegt im Onlineshop sogar eine eigene BookTok-Kategorie und bietet den LeserInnen auf diese Weise die Möglichkeit, auf BookTok gesehene Bücher direkt im Shop bestellen zu können. Diese innovativen Ambitionen sind aber auch außerhalb der digitalen Sphäre wichtig, und zwar vor Ort in der Buchhandlung. Vielleicht habt ihr auch schon mal so eine hübsch dekorierte Verkaufsinsel gesehen, auf denen sich pastellfarbene Young Adult Verkaufsschlager stapeln. Die Initiative der BuchhändlerInnen ist aber leider alleine nicht ausreichend. Die KundInnen tragen auch eine hohe Verantwortung mit ihrer Kaufentscheidung.
Stationärer Handel hat ja immer was mit Stadtentwicklung zu tun. Hier in Tübingen und Süddeutschland sind wir noch relativ stabil, aber wenn man mal ins Ruhrgebiet geht oder nach Ostdeutschland, da gibt es halt extreme, auch in den Großstädten extreme Leerstände und da müssen die Städte mal halt überlegen, wie können wir damit umgehen. Und der Verbraucher muss sich halt eigentlich auch Gedanken machen, will ich denn das? Und was trage ich mit meinem Einkaufsverhalten dazu bei, dass es dem stationären Handel, wo immerhin Arbeitsplätze vor Ort gebildet werden, wo man sich treffen kann, austauschen kann, wo man auch unter ökologischen Gesichtspunkten seine Dinge einkaufen kann und nicht permanent irgendwelche Päckchen geschickt werden. Das muss der Verbraucher natürlich auch sehen. Und da merke ich schon, dass da eine große Strömung auch gibt, dass das immer mehr thematisiert wird, dieses Buy Local, eben vor Ort einkaufen.
Wir fragen Anke Blashofer vom kleinen Buchcafé Vividus, wie ihre KundInnen in Tübingen eingestellt sind.
Auch junge Leute, wir haben auch sehr viele junge Leute, die hier kaufen, die dann ganz bewusst sagen, nein, also wir wollen ja nicht nur leere Innenstädte und es sollen auch schöne Läden noch da sein können und nicht nur irgendwelche Ketten, die dann, ja, das ist eine bewusstere Entscheidung als früher. Heute kann man wählen im Grunde.
Dabei gäbe es eine Plattform, die es den Kundinnen besonders leicht macht, den stationären Buchhandel zu unterstützen. Genial Lokal. Das schauen wir uns mal genauer an.
Bei Genial Lokal können KundInnen online shoppen und gleichzeitig lokale Bücherläden unterstützen. Deutschlandweit machen über 700 inhabergeführte Buchhandlungen bei Genial Lokal mit. Davon wählen die KundInnen eine passende aus und können sich die Bücher zur Abholung vor Ort bestellen oder liefern lassen. Bequem von zu Hause durch das Sortiment stöbern und auch nicht vorrätige Bücher bis zum nächsten Tag in die Buchhandlung bestellen. Eine gute Option, das bequeme Online-Shopping zu genießen und gleichzeitig lokale Buchhandlungen zu unterstützen.
Nicht nur BuchhändlerInnen haben mit den gegenwärtigen Entwicklungen zu kämpfen. Wir wollen einen Blick auf die Verlage werfen. Die kleinen Verlage können den Einkommenseinbußen durch Corona, ausfallenden Buchmessen und der Konsumflaute oft nicht mehr standhalten. Expertinnen und Experten fürchten, dass dadurch einzelne große Verlagshäuser zu viel Entscheidungshoheit haben werden. Anfang 2023 äußert sich Sandra Toms von der Verlagsgruppe Baddey & Toms Media in einem Kommentar im Fachmagazin des Börsenblatts. Sie will auf diese Gefahr und die möglichen Folgen für die Branche aufmerksam machen.
Woher kommen denn die Themeninnovationen in der Branche? Wer entdeckt denn neue AutorInnen und nimmt sie oft jahrelang an die Hand, um mit ihnen Texte zu entwickeln? Sehr selten die großen Verlage. Im Gegenteil, es ist und war schon immer Usus in der Branche, dass große Verlagshäuser Themen und AutorInnen kleiner Verlage übernommen und abgeworben haben, sobald sie marktreif waren. Doch bei der Geschwindigkeit, mit der kleine Verlage die Pforten schließen, wird es sie einfach bald nicht mehr geben. Dann werden die neuen Themen und AutorInnen in Self-Publishing abwandern, was sie ja schon tun. Und dann werden die großen Häuser ihre Themen dort suchen, was sie ja auch schon tun. Aber wer im Self-Publishing gelernt hat, dass er keinen Verlag braucht, wird das in vielen Fällen auch in Zukunft nicht tun. Wenn somit große Verlage und auch große Buchhandlungen weiterhin eine Vielfalt in der Branche proklamieren möchten, wäre es gut, auch mal einen Blick auf die kleinen, unabhängigen Verlage und nicht nur die kleinen, unabhängigen Buchhandlungen zu werfen.
Wir wollen uns mit Hilfe unserer InterviewpartnerInnen einen Überblick über die gegenwärtige Situation der kleinen und großen Verlage machen. Ein Thema, das in fast jedem unserer Gespräche aufkommt, ist die Vielzahl der Titel, die jedes Jahr erscheint. Allein im Jahr 2021 werfen die Verlage in Deutschland über 71.000 neue Bücher auf den Markt. Uwe Kalkowski arbeitet beim Eichborn Verlag, ein Tochterunternehmen von Bastei Lübbe.
Zurzeit arbeite ich daran, die Titel jetzt im Frühjahr erscheinen zu bewerben. Gleichzeitig reden wir nächste Woche schon über das Herbstprogramm. Das steht schon komplett. Und während meine Kolleginnen und Kollegen im Lektorat schon mit dem Frühjahrsprogramm 2024 arbeiten. Ich finde das manchmal ganz schön anstrengend, so dieses eng getaktete. Und jedes Buch hat im Prinzip 3 bis 4 Monate Zeit, sich durchzusetzen. Dann verschwindet es wieder, weil die Buchhandlungen die rausräumen, weil die neuen kommen. Und ich finde, wenn es nur halb so viele Veröffentlichungen gäbe, wäre das nicht verkehrt, ehrlich gesagt, weil vieles, natürlich will jeder Verlag so viel wie möglich auf den Markt bringen, in der Hoffnung, dass unter diesen ganzen Büchern ein Bestseller dabei ist.
Es ist nachvollziehbar, dass Verlage aus wirtschaftlichen Gründen von vielen Veröffentlichungen profitieren. Wir haken bei unseren ExpertInnen nach, wie viel Zeit da noch für Innovation bleibt und treffen scheinbar einen Nerv.
Die Self-Publishing-Autorin Monika Pfundmeier kritisiert vor allem die Zurückhaltung bei der Themenauswahl. Die Unmengen an Nachschub, die Verlage in Sachen Lesestoff jedes Jahr produzieren, richte sich nach dem, was auch schon in den Jahren zuvor funktioniert habe.
Dann glaube ich, dass die Vernetzung sehr viel enger sein muss zwischen dem, was der Markt, was die Lesenden tatsächlich wollen, zu dem, was die Entscheider in den Verlagen denken, dass die Lesenden wollen.
Buchverlage haben eine sehr große Herausforderung. Und zwar generell ist es so, dass da viele Geisteswissenschaftler ihren Beruf haben. Im Lektorat, in der Programmauswahl. In den vielen, vielen Gesprächen, die wir in den letzten Jahren mit Verlagsmenschen führen durften, mussten wir feststellen, dass da viel schön Geistiges gemacht wird, aber zu wenig kommerzielle Gedanken da drin sind und vor allem zu wenig Innovationsgedanken. Weil in der Buchbranche verhältnismäßig geringe Gehälter gezahlt werden, findest du auch ganz wenig Quereinsteiger nur. Quereinsteiger sind aber extrem wichtig, um Wissenstransfer und Innovation aus anderen Branchen im Buchmarkt zum Einsatz kommen zu lassen. Und das, was bei den Verlagen halt stattfindet, ist wirklich keine nennenswerte Innovation. Es ist jedes Jahr das Gleiche. Es werden Autoren gesucht, es werden daraus gedruckte und digitale Bücher gemacht und so weiter.
Sagt Sönke Schulz, Gründer des Self-Publishing-Dienstleisters Tredition. Es müssten nicht ständig nur neue Dan Browns rauskommen. Auch etwas Neues, Innovatives, durch das Nichtleserinnen erreicht werden können, sei zentral. Natürlich stecken hinter immer gleichen Strukturen nicht nur Mitarbeitende, die in ihrem Trott gefangen und deswegen einfallslos sind. Der Mut zur Innovation bedeutet für Unternehmen natürlich auch immer ein finanzielles Risiko. Vor allem, wenn man mit akuten Krisen wie der Inflation umgehen muss. Obwohl wir von unseren ExpertInnen einiges an Kritik am Verlagswesen gehört haben, möchten wir natürlich auch wissen, welche positiven Entwicklungen es gibt. Deshalb fragen wir, was läuft gut? Wo hat sich in letzter Zeit was getan?
Die Geschwindigkeit und die starren Prozesse sehe ich schon als Herausforderung. Was auch deutlich wird, ist auch so ein bisschen die... Wenn man so sich Verlagsprogramme anguckt, dann ist es immer noch so, dass überwiegend Männer verlegt werden. Aber ich meine, ich sehe da schon Schritte nach vorne. Also unter anderem hat dieses letztes Jahr eine non-binäre Person den Deutschen Buchpreis gewonnen. Also wir werden schon besser, aber es gibt dennoch einiges zu tun.
Es ist immer wieder Thema und hat erst ganz aktuell für Schlagzeilen gesorgt. Es geht um Diversität. Um vernachlässigte Randgruppen, denen zu oft die Aufmerksamkeit verweigert wurde. Dabei geht es um Hautfarbe, Herkunft oder Religion. Diese Vielfalt betrifft die fiktiven ProtagonistInnen im Buch, aber auch die Autoren und Autorinnen selbst. Im Oktober 2022 erhält Kim de Lorison, das ist das Pseudonym einer genderfluiden, nicht-binären Person, den Deutschen Buchpreis für ihr Werk Blutbuch, erschienen bei Dumont. Die Story dreht sich um eine non-binäre Figur und um die etablierten Vorstellungen von Geschlecht. Die Vorsteherin des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, Karin Schmid-Friedrichs, begründet das so.
Mit dem Deutschen Buchpreis wollen wir die Aufmerksamkeit der LeserInnen auf die Vielschichtigkeit der deutschsprachigen Literatur lenken. Er ist auch in diesem Jahr wieder eine Einladung, die Grenzen der eigenen Wahrnehmung zu erweitern, sich auch mit Literatur zu beschäftigen, die außerhalb des eigenen Fokus liegt und die dafür umso mehr inspiriert. Bestenfalls holen wir uns damit gegenseitig aus unseren Filterblasen heraus, bewegen uns und andere zum Nach-, Um- und Weiterdenken.
Aber das reicht noch nicht aus. Monika Pfundmeier sieht weiterhin Handlungsbedarf.
Ich finde, da muss ein Gleichgewicht auch her, denn wir profitieren davon, wenn wir unterschiedliche Stimmen haben. Wir profitieren definitiv auch davon, wenn wir unterschiedliche Kulturkreise haben. Und die Kulturkreise, die wir in Deutschland hier haben, sind zu wenig im deutschsprachigen Buchmarkt abgebildet. Und das sollte sehr viel stärker auch der Fall sein. Auch sehr viel stärker, wo wir Menschen mit türkischem Migrationshintergrund haben, die genauso zu unserem, die absolut Teil unserer Gesellschaft sind, die aber kaum in Büchern auch wiederzufinden sind. Das ändert sich jetzt so langsam. Und das würde ich mir wünschen, dass da mehr drauf geguckt wird, dass man da mehr wagt, dass auch das wirtschaftliche Risiko einfach mal getragen wird. Denn ich bin überzeugt, dass der Bedarf bei den Lesenden da ist. Die können aber halt auch nur nachfragen, was ihnen letztendlich serviert wird. Und wenn ich halt nur den Standard-Liebesroman auf der Menükarte habe und das in 10 verschiedenen Varianten, dann gibt's halt nur das. Ja? Und da müssen wir, also ich finde, da müssen wir Forscher werden, da müssen wir zukunftsoffener werden und vielfältiger.
Uwe Kalkowski weiß, dass Verlage Programmentscheidungen nicht ganz frei treffen können.
Als Verlag kann ich ja nicht aussuchen, was ich veröffentliche. Ich muss halt das einkaufen, was auf dem Markt ist, was mir angeboten wird. Und vor allem auch das, was ich bekomme. Bei vielen Büchern sind ja Riesenbieterschlachten, Auktionen. Oft muss man auch aussteigen, weil es viel zu teuer wird. So ein Verlagsprogramm entsteht oft nicht geplant, so dass wir sagen, wir möchten jetzt in diesem Verlagsprogramm genau 60% von Autorinnen, 40% von Männern, dazu noch verschiedene Hautfarben, verschiedene sexuelle Orientierung. Man kann das nicht planen.
Was die Verlage und dabei vor allem das Lektorat jedoch immer beachten können, ist das Sensitivity Reading. Dabei werden die Texte nach problematischen Textstellen untersucht, also solche, die marginalisierte Gruppen betreffen und Stereotype festigen. Die Lektorin Magdalena Heer kennt ihr schon aus Folge 2. Wir fragen nach, wie Sensitivity Reading bei Penguin Random House angewandt wird.
Wir prüfen die Texte, auch in Abstimmung mit den AutorInnen, in Bezug darauf, ob sie Themen oder auch Figuren enthalten, die Erfahrungswelten berühren, die nicht vom Erfahrungsschatz der AutorInnen oder des zuständigen Lektors, der zuständigen Lektorin abgedeckt werden. Es gab schon immer die Praxis, dass Fachleute bei der Recherche zu einem Text hinzugezogen werden. Sei es, dass die AutorInnen jemanden im Bekanntenkreis ausfindig machen oder auf ExpertInnen aus anderen Branchen gezielt mit Rechercheanfragen zugehen. Dass es ExpertInnen für Sensitivity Reading gibt, ist in den letzten paar Jahren aufgekommen, da Themen wie Diversität, gendersensible Sprache etc. immer wichtiger werden. Aufgrund dessen ist es auch uns im Verlag immer wichtiger, Erfahrungswelten, die wir selbst nicht abdecken können, prüfen zu lassen. In solch einem Fall machen uns Sensitivity-GutachterInnen auf unangemessene Darstellungen aufmerksam, die die AutorInnen nicht intendiert haben. Satire zum Beispiel wird durch Sensitivity Reading natürlich nicht unmöglich gemacht.
Neue Trends in der Lesekultur beobachten und danach handeln. Das machen Verlage genauso wie Buchhandlungen. Sie posten Programmvorschauen, Buchempfehlungen der Mitarbeitenden und Interviews mit den AutorInnen in den sozialen Netzwerken. Durch Kooperationen mit BuchinfluencerInnen erreichen die Verlage die passende Zielgruppe. Unsere Social-Media-Expertin Evelyn Unterfraune bietet sogar Webinare an, unter anderem auch für Verlagsmitarbeitende. Das soll ihnen den Einstieg in die Buch-Community auf TikTok und Co. erleichtern. Hinter einem Online-Auftritt, der strategisch und auf die Zielgruppe abgestimmt ist, steckt nämlich einiges an Know-how. Denn Menschen über Instagram oder TikTok zu erreichen, ist nicht einfach.
Wir sind nicht auf Instagram, um Werbung zu sehen. Wir sind auf Instagram, weil wir abgelenkt werden wollen, weil wir gerade eine Lücke füllen. Wir sind mit einer sehr, sehr geringen Aufmerksamkeit dort und wollen eigentlich primär unterhalten werden. Oder wir wollen inspiriert werden oder wir freuen uns über eine bestimmte Information, die einfach aufbereitet ist. Oder dieser Identifikationsfaktor ist auch ganz, ganz oft gegeben. Deshalb trenden Memes so krass.
Aber auch was das Genre und die Inhalte angeht, gehen einige Verlage mit gutem Beispiel voran. Als anders und unkonventionell kann wohl der Verlag Community Editions bezeichnet werden. Community Editions ist eine Untergruppe des großen Verlagshauses Bastei-Lübbe. Hier spielen die InfluencerInnen nicht nur im Marketing eine Rolle, nein, sie sind nämlich selbst die AutorInnen. Ein Verlag ausschließlich für Social-Media-KünstlerInnen. Dort haben schon einige große Namen aus verschiedenen Internet-Communities ihre Bücher veröffentlicht. So zum Beispiel Diana zur Löwen, Pamela Reif oder Riccardo Simonetti. Auf ihrer Website schreiben sie, dass sie die klassische Buchwelt auf den Kopf stellen. Wir fragen Pauline Slotczyk von Community Editions, was das bedeutet und erhalten ein schriftliches Statement.
Das ist natürlich ein sprichwörtlicher Slogan, der aber ganz gut zu unserem unkonventionellen Geschäftsmodell in einer eigentlich recht durchgenormten Branche passt. Wir machen eine überdurchschnittlich junge, begeisterungsfähige und reichweitenstarke Zielgruppe auf das traditionelle Medium Buch und den Buchhandel aufmerksam. Darauf sind wir auch besonders stolz. Die Innovation, die wir in die antiquierte Welt der Bücher tragen und wie wir es immer wieder aufs Neue schaffen, mit zeitgemäßen Produkten Nicht-LeserInnen zu LeserInnen zu machen. Wir bringen Schwung in die Branche und sorgen für NachwuchsbuchkäuferInnen. Und wir erschaffen Markenwelten mit einer außergewöhnlich hohen Bestsellerquote. Social-Media-KünstlerInnen sind von Haus aus Creator. Sie erschaffen Welten, bauen Communities auf, erzählen täglich wortwörtlich Stories aus ihrem Alltag und bringen dadurch viele Grundeigenschaften von guten AutorInnen mit.
Wie genau die Zukunft aussieht, kann niemand so genau vorhersagen. Auch nicht unsere ExpertInnen Monika Pfundmeier und Uwe Kalkowski. Was sie sich aber für die Verlage wünschen, haben sie uns verraten.
Einer der Wünsche ist, dass sich die deutsche Verlagslandschaft besser verständigt, untereinander ein tatsächliches Gegengewicht auch zu Amazon zu bilden, zu vernünftigen Konditionen, wo die Werkerstellenden, die AutorInnen, die Schreibenden einfach auch vernünftig bezahlt werden, wo man dann auch mit Titeln in den Markt reingeht, die eine gewisse Innovationskraft haben. Leider ist der deutsche Buchmarkt sehr zurückhaltend, was Themen angeht.
Tolle Bücher machen, neue Autorinnen und Autoren entdecken, immer neugierig sein und vielleicht nicht immer MeToo-Produkte zu machen, weil es ist ja auch so ein Ding, einer macht ein erfolgreiches Buch, alle machen in die Richtung weiter. Ich mag mal wieder einfach nur eine gut erzählte Geschichte haben. Sich auch trauen, Neues zu machen, neue Wege zu gehen und aber da bin ich eigentlich guter Dinge. Das hat die Buchbranche schon immer geschafft und das wird sie auch zukünftig schaffen.
In dieser dritten Folge von Hashtag Literatur haben wir uns ziemlich ausführlich mit dem deutschen Buchmarkt auseinandergesetzt. Der Buchhandel und die Verlage stehen vor gewaltigen Herausforderungen. Es gibt aber auch Chancen. Aber bevor die Verlage ihre Bücher herstellen und in die Buchhandlung bringen können, müssen sie erst einmal geschrieben werden.
Es war also so, dass die Lektorate in den Verlagen voll daneben lagen, welche Bücher der Buchmarkt haben möchte und welche nicht. Und das gepaart damit, dass sie 99,5% ablehnen und trotzdem häufig total falsch liegen, haben wir gesagt, lass doch den Markt entscheiden, also die Buchkäufer entscheiden.
Wir hängen in sehr vielen Plattformen an diesem Problem, an dieser Schwierigkeit, dass diejenigen, die den Content erstellen, sich selber ausbeuten dafür, dass dann große Konzerne daran verdienen.
Heute kann jeder das selber machen. Und dadurch ist es natürlich ein, jetzt sag ich mal, unübersichtlicher großer Markt geworden, wo Self-Publisher sich tingeln, so rumtreiben.
Könnte sich natürlich irgendwann auch mal die Frage stellen, wozu braucht es eigentlich Verlage in der herkömmlichen Form? Um nicht irgendwann die schlimmere Frage zu stellen, wozu brauchst du Autoren?
Hashtag Literatur. Bücher in einer digitalen Welt. In der vierten und letzten Folge beschäftigen wir uns mit Self-Publishing-AutorInnen und warum sich mittlerweile so viele gegen den Verlag entscheiden. Und ein weiteres sehr wichtiges Thema beschäftigt uns. Wie sieht es eigentlich mit der Umwelt aus? Welchen Einfluss hat zum Beispiel der Buchdruck? Und haben gedruckte Bücher einen besseren ökologischen Fußabdruck als E-Books? Das alles erfahrt ihr in der vierten Folge.
Wir sind Lena Köhler und Marlene Merkle und freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal dabei seid. Bis dahin!
Hashtag Literatur, Bücher in einer digitalen Welt. Hörfunkfeature von Lena Köhler und Marlene Merkle, Teil 3. Es sprachen Lena Köhler, Marlene Merkle, Runa Mahold und Theo Kassapidis. Ton und Technik Max-Philipp Schreckenbach, Klaus Klein, Kolja Czorsch und Robin Glücker. Während der Aufzeichnung hatte ich in unserem Studio Gelegenheit, mit den beiden Autorinnen zu sprechen. Davor aber erst noch etwas Musik. Une autre vie mit Evelyne Brochu.
J'ai frôlé tes bras, caressé ton chat. Je me suis assise à côté de toi. J'ai volé tout.
Evelyne Brochu und Une autre vie. Ihr hört immer noch Radio Mikroeuropa, den Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Heute mit dem dritten Teil des Features Hashtag Literatur, Bücher in einer digitalen Welt von Lena Köhler und Marlin Merkle. Mit den beiden habe ich während der Produktion ihrer Serie in unserem Studio gesprochen.
Ja, Lena Köhler und Marlin Merkle, ich habe die Masterarbeit über Hashtag Literatur, Bücher in einer digitalen Welt geschrieben. Es sind 4 Folgen geworden. Ich frage jetzt einfach mal, wie seid ihr vorgegangen, Marlin?
Also wir waren uns am Anfang eigentlich relativ schnell einig, mit welchem Thema wir uns beschäftigen wollen, weil wir beide so gerne lesen. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und dachten dann eigentlich, dass sich das ja ganz einfach ergeben wird, weil wir davor auch schon mal ein Hörprojekt zusammen gemacht haben an der Uni. Wir sind dann doch an so ein paar Punkten angekommen, wo sich dann einfach so ein bisschen, wo wir ein bisschen Schwierigkeiten hatten.
Nämlich?
Ich glaube, das war vor allem am Anfang, als wir uns überlegt haben, was genau wollen wir überhaupt drin haben, welche Themen finden wir spannend, finden auch die Hörerinnen spannend. Und dann haben wir gemerkt, wie umfangreich das Thema tatsächlich ist. Wir dachten am Anfang, das lässt sich in 1-2 Folgen schön kompakt darstellen. Aber als wir dann recherchiert haben, haben wir gemerkt, okay, wow, das sind echt richtig viele Themen und da können wir mehrere Folgen draus machen. Und dementsprechend war das auch sehr viel Arbeit, das alles zu recherchieren.
Lena?
Wir hätten 10 Folgen draus machen können und allein Amazon hat schon so viel hergegeben. Also wir mussten wirklich sehr, sehr viel streichen, was auch nicht immer leicht war. Und ja.
Was ja irgendwie so ein bisschen überraschend war, ist, dass das elektronische Buch ja irgendwie doch nicht so richtig durchgeschlagen hat. Oder wie habt ihr das empfunden?
Ja, total. Ich glaube, oder so wie wir es jetzt auch in unseren Interviews mitbekommen haben, lag es vor allem daran, dass das E-Book eigentlich nicht viel mehr kann oder der E-Reader als eigentlich nur die digitale Version des gedruckten Buchs zu sein. Diese ganzen Zusatzfunktionen, die ja das Smartphone kann oder lauter so Sachen, dass einfach auch Geräusche abgespielt werden oder dass man Sachen verlinkt, das wird ja gar nicht genutzt im E-Book.
Aber einen Vorteil hat es ja wohl, nämlich für Menschen, die jetzt nicht so gut sehen können, Marlin.
Ja, das ist ganz praktisch, weil auf dem E-Book, da kann man eben, also auf dem E-Reader, da kann man einstellen, wie groß man diese Schrift haben möchte. Man kann sich auch die Schriftart einstellen, die dann vielleicht ein bisschen einfacher für einen selbst zu lesen ist. Und das geht eben beim gedruckten Buch nicht. Und es gibt so Großdruckausgaben, aber eben ganz arg wenige. Und da haben eben Leute, die nicht gut sehen können oder eine Leseschwäche haben und da einfach Unterstützung brauchen, einfach einen großen Vorteil bei den digitalen Versionen.
Wie seid ihr denn an eure InterviewpartnerInnen gekommen, Lena?
Wir haben sehr, sehr viel recherchiert im Voraus. Wir haben uns gut vorbereitet, würde ich mal sagen. Wir haben sehr viel Zeit in die Recherche investiert.
Internetrecherche oder auch so?
Ja, hauptsächlich Internetrecherche, würde ich sagen. Und haben dann einfach ganz viele E-Mails geschrieben und die Leute genervt, bis eine Rückmeldung kam, angerufen. Und tatsächlich haben wir auch immer relativ schnell dann eigentlich Antworten bekommen. Da waren wir ganz froh.
Wie lange habt ihr jetzt insgesamt dran gearbeitet an dem Projekt, zu zweit?
Ich glaube,
eine Gemeinschaftsarbeit?
Genau. Richtig angefangen haben wir am 1. November eigentlich. Mhm. Weil Marlins Praktikum ging noch bis Ende Oktober und das war dann so der Startschuss, als sie wieder zurück in Tübingen war.
Waren denn alle InterviewpartnerInnen bzw. die Menschen, die ihr angeschrieben habt, waren die alle zugänglich? Haben die dann bereitwillig gesagt, okay, ich mache ein Interview mit euch? Oder gab es da auch Leute, die gesagt haben, nee, machen wir nicht, Marlin?
Also mal so natürlich. Also es gab ein paar, die einfach gesagt haben, das lag dann hauptsächlich aber auch daran, dass wir am Anfang Lust hatten, auch mit sehr bekannten Persönlichkeiten zu sprechen.
Nämlich?
Zum Beispiel Manfred Spitzer,
okay.
Dachten wir, der wäre wahrscheinlich interessant. Die hatten eben einfach keine Kapazität für so ein Projekt und vor allem Spezialisten in dem Gebiet, also vor allem Wissenschaftler an anderen Unis, die nehmen sich die Zeit dann eben für ihre eigenen Studierenden. Deswegen hatten wir da keine so große Chance. Aber ansonsten haben wir eigentlich immer relativ positive Rückmeldungen bekommen, selbst wenn sie keine Zeit hatten und meinten, das wäre ein schönes, spannendes Projekt. Und dann haben sich ja relativ viele auch dafür bereit erklärt. Und es hat dann meistens auch ganz schnell und unkompliziert geklappt, dann einen Termin auszumachen. Und es waren dann wirklich viele inspirierende Gespräche.
Wie seid ihr denn insgesamt vorgegangen bei der Gliederung? Das ist ja auch interessant. Also ihr habt 4 Teile ausgewählt. Könntest du das vielleicht nochmal kurz beschreiben,
Marlene? Also ich muss sagen, das ist relativ schwierig, unseren Vorgang da zu beschreiben. Das war nämlich ein bisschen ein Hin und Her. Wir haben das mehrmals geändert, da sich auch die Anzahl der Folgen währenddessen geändert hat. Dann so ein bisschen die Priorität unserer Themen. Dann haben wir die ganze Struktur nochmal auf den Kopf gestellt. Dann gemerkt, okay, das ist vielleicht für die Hörer jetzt gar nicht so interessant. Das ist dann was, wir denken in der Recherche, ach, dazu lesen wir eigentlich gerne Sachen, aber in einem Hörbeitrag ist das jetzt vielleicht gar nicht so wichtig. Und dementsprechend kann ich das jetzt gar nicht so genau beschreiben, wie das, ich glaube, das war einfach sich immer wieder hinsetzen, einfach mal kurz eine Pause zu machen und zu sagen, sind wir noch auf dem richtigen Weg? Interessiert das die Leute? Interessiert das auch uns weiterhin? Und so hat sich das dann einfach entwickelt.
Was? Ja, Lena?
Wir haben auch sehr viel visuell gearbeitet, würde ich sagen. Wir haben Mindmaps am Anfang aufgezeichnet und das dann verschoben, wie es auch passen könnte, die verschiedenen Themen anzuordnen. Und genau, ganz am Anfang waren wir bei dem Gedanken, dass es so den Lebenszyklus des Buchs darstellen soll. Also, dass wir bei den Autoren anfangen und dann am Schluss quasi bei der Entsorgung oder beim Antiquariat rauskommen. Wir sind jetzt nicht mehr ganz dabei geblieben, weil es sich einfach ja doch so besser ergeben hat, aber das war so der Grundgedanke.
Stichwort Antiquariat, da können wir vielleicht jetzt noch mal kurz drüber reden, weil das, glaube ich, in der vierten Folge nur ganz kurz vorkommt. Es gibt ja wahnsinnig viele Antiquariate. Ihr habt das, glaube ich, in der zweiten Folge erwähnt. Das zentrale Verzeichnis antiquarischer Bücher wurde von Amazon übernommen. 27 Länder sind da, glaube ich, beteiligt. Es spielt aber, glaube ich, jetzt im Moment nicht mehr so eine große Rolle. Aber wenn man in die Innenstädte geht, gibt es natürlich Buchhandlungen, aber es gibt mindestens genauso viel Antiquariate in manchen Städten, also in Tübingen gefühlt. Ihr habt da auch mit Menschen gesprochen. Was haben denn die erzählt? Die können ja sich vor Büchern kaum mehr retten, Lena. Was sagen die euch, wenn ihr fragt, Mensch, was machst du denn mit so vielen Büchern? Kannst du die überhaupt je verkaufen in deinem Laden?
Genau, in Tübingen haben wir ja mit Norbert Schuler vom Antiquariat Bader gesprochen.
In der Wilhelmstraße.
In der Wilhelmstraße, genau. Und also ihn hat zum Beispiel die enorme Zahl der Bücher dort auch gar nicht beengt oder eingeschränkt. Also wir fanden das im ersten Moment schon sehr, wir waren fast erschlagen, als wir da reingelaufen sind. Aber für ihn
ist es kein Thema?
Ist es kein Thema, nee. Und er hat auch nur erzählt, im Hinterzimmer stapeln sich noch die Kartons, die Bücher alle. Also es ist.
Aber er hat ja irgendwie nie Zeit, das irgendwie alles auszupacken, geschweige denn ins Internet zu stellen. Wenn ich mir vorstelle, ich müsste 1000 Bücher mal kurz mal ins Internet stellen, da wäre ich ja irgendwie Wochen beschäftigt. Wie macht er das oder wie machen die Antiquariate sowas?
Ich glaube, das funktioniert nur, wenn man wirklich eine große, ausgeprägte Leidenschaft für Bücher hat und das einfach nicht sehen kann, wie sie entsorgt werden. Und er hat uns auch erzählt, dass, also den Eindruck hat er zumindest gemacht, ich glaube, er würde am liebsten jedes Buch bei sich aufnehmen, aber damit sich so ein Antiquariat lohnt, finanziell heutzutage überhaupt noch, muss man das einfach eben auch mit dem Internet verbinden, dort verkaufen, aber bei den Mengen an Büchern kommt er da einfach nicht hinterher, deswegen lädt er einen kleinen Teil davon hoch, verkauft die und beim Rest, die stehen wirklich einfach in Kartons in dem Raum, aber ich glaube, das macht so ein Antiquariat und vor allem auch das in der Wilhelmstraße so einzigartig und gibt dem den Charakter, dass man reinkommt und man weiß erstmal gar nicht, wo man anfangen soll und dann könnte man einfach stundenlang stöbern und findet irgendwelche in der letzten Ecke, in der letzten Kiste irgendein Buch, das noch keiner davor gesehen hat, obwohl das da wahrscheinlich schon seit 6 Monaten liegt und das ist doch irgendwie auch das Schöne dran.
Ich bin ja irgendwie auch so ein bisschen Retter. Ich habe neulich bei mir in der Ulandstraße war ein Karton zu verschenken oder mitzunehmen. Und zwar ein Katalog Henri de Toulouse de Lautrec und von Cézanne. Das waren Ausstellungen in der Kunsthalle vor vielen, vielen Jahren. Schöne, große Kataloge. Nicht gelesen, das hat man genau gesehen. Und ich habe mich echt zwingen müssen, dass ich das da drin stehen habe lassen, weil ich habe so wahnsinnig viele Bücher. Ich kann eigentlich gar keine Bücher mehr in die Wohnung packen. Ich bin irgendwie so erzogen worden, dass man Bücher nicht wegwirft. Habt ihr da, wie ist das heute? Kann man Bücher wegwerfen, Lena?
Nein, ich habe noch nie in meinem Leben ein Buch weggeworfen.
Aber es wird ja gemacht.
Es wird gemacht, tatsächlich. Ich bin im Oktober umgezogen und bei mir in der in meinem Wohnhaus hat mein Nachbar ein Buch weggeworfen. Ich habe es im Altpapier gefunden und musste es tatsächlich rausfischen und bei mir ins Regal stellen. Weil
aber nur ins Regal gelesen hast du es dann auch nicht, oder?
Nein, aber ich komme auch nicht hinterher. Ich habe noch ganz, ganz viele ungelesene Bücher.
Und Marlene, wie ist es bei dir?
Das ist ein bisschen ein schwieriges Thema. Ich habe da tatsächlich beide Extreme schon mitgemacht. Also ich habe einmal bis vor ein, zwei Jahren war das, war ich noch große Buchsammlerin und hatte auch wirklich fast 300 Bücher in meinem großen Bücherregal im Wohnzimmer stehen. Aber ich weiß nicht, dann hat es mich irgendwie gepackt, das ganze Thema Minimalismus. Da geht es dann in Folge 4 auch drum. Und ich habe dann tatsächlich jedes einzelne Buch verkauft und mir einen E-Reader angeschafft von dem Geld. Ich muss sagen, dass das mein Leserverhalten wirklich auf den Kopf gestellt hat. Aber seitdem schätze ich es umso mehr, wenn ich dann ein gedrucktes Buch habe. Ich genieße es, das zu lesen. Aber bei mir wird es dann tatsächlich, liegt aber jetzt im Moment gerade auch an meinem Platzproblem, dann wird es direkt danach auch wieder verkauft.
Wo verkauft man das dann? Auf welcher Plattform? Ohne jetzt mal Schleichwerbung machen zu wollen?
Online auf Rebuy geht das eigentlich relativ gut.
Dann da stellt man es ein für 1 Euro oder wie? Oder?
Ja, das kommt drauf an. Manchmal scannt man das ein und dann wird einem gesagt, okay, für 19 Euro wird das abgekauft. Dafür würde ich jetzt nicht zur Post laufen. Ich habe dann so eine Kiste zu Hause, da sammle ich die Bücher dann und irgendwann lohnt sich.
Ah, das ist dann ein ganzes Konvolut, was man dann anbietet. 10 Bücher für 19
genau.
Euro.
Genau. Und ich habe damals tatsächlich auch alle Bücher auf einmal verkauft und da kam dann jemand und hat die Kisten abgeholt, alle auf einmal. Also eigentlich relativ einfach, gerade auch, das hat auch Norbert Schuler vom Antiquariat erzählt, gerade ältere Leute haben das Problem, dass es eben wegen diesem Generationsunterschied war das damals üblich, noch mehr zu sammeln. Das heißt, jetzt haben sie mega viele Bücher und wollen viele loswerden und dann laden sie eben Menschen von Antiquariat ein und die kommen dann und holen das ab. Aber oft, das ist natürlich auch teuer, das ist ein Service und da ist es dann online super, dass man da wirklich, da kommt dann auch jemand und ja, nimmt die dann einfach mit und das ist, glaube ich, ein geringerer Aufwand und dann wird es auch viel effektiver wieder an neue Käufer verteilt, als wenn es sich jetzt in einem Antiquariat stapelt.
Also ich habe auch schon gute Erfahrungen gemacht. Ich bin ja Buchretter, ich habe auch noch nie was rausgeschmissen. Ein paar ältere Kollegen, die jetzt in den Ruhestand gegangen sind hier im Brechbau, die haben mir Bücherkisten gegeben, gesagt, da kannst du entweder in die Bibliothek bringen, aber das meiste hat die Bibliothek schon gehabt. Also ich habe eine gute Erfahrung gesammelt, dass man hier oben im Brechbau im ersten Stock, da gibt es so einen kleinen Teewagen oder so ein kleines Regal, wo man Bücher hinstellen kann. Man sollte aber nicht zu viel Bücher hinstellen, so 3, 4, 5. Und wenn man dann am nächsten oder übernächsten Tag hinguckt, sind die Bücher schon weg. Und das ist ja eigentlich eine tolle Geschichte. Stichwort Nachhaltigkeit. Also nicht wegwerfen, sondern irgendwie einem anderen Zweck zuführen.
Ja, ich glaube, das findet man auch vor allem in Tübingen relativ oft, wenn man so durch die Straßen spaziert, dass es so kleine Verschenkkisten gibt. Und was ich auch ganz süß finde, ich glaube, das gibt es sogar in Tübingen auch, diese kleinen Bücherregale, die dann in der Stadt aufgestellt sind. Und dann kann man sich einfach eins mitnehmen. Man sollte eigentlich auch eins hinstellen, wenn man sich eins nimmt. Aber da findet man eigentlich auch immer ganz besondere Bücher.
Diese Telefonzellen, wo genau. Die Bücher drinstehen. Ja, es ist ein wahnsinniges Thema. In die Zukunft geblickt, wie wird das Buch in 20 Jahren ausschauen? Bitte um eine kurze Antwort. Lena?
Ich glaube tatsächlich, dass ich gar nicht viel verändern wird beim gedruckten Buch. Ich glaube wirklich, dass die Menschen daran festhalten und auch sich deren Wert bewusst sind.
Marlin?
Das glaube ich auch. Ich glaube, werden sich viele interessante technische Entwicklungen wird's geben, wo es dann ja der E-Reader oder so sich nochmal neu verändern wird. Vielleicht gibt es dadurch ein paar mehr Leute, die dann ab und zu mal lieber zum Buch greifen als jetzt. Aber ich glaube, das gedruckte Buch, das wird vielleicht eher ein Liebhabermarkt, aber ich glaube, dass es auf jeden Fall sehr viele Liebhaber geben wird.
Marlene Merkle, Lena Köhler über ihre Sendereihe Hashtag Literatur, Bücher in einer digitalen Welt. Vielen Dank.
Dankeschön. Danke.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Paper bag writer.
Damit wären wir am Ende unserer Sendung angelangt. Den vierten und letzten Teil des Features Hashtag Literatur, Bücher in einer digitalen Welt, bringen wir am Sonntag zwischen 12 und 13 Uhr. Hier bei Radio Mikroeuropa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle 96.6. Vom Mikrofon verabschiedet sich Ulrich Hägele. Macht's gut, bleibt gesund und bis bald.